schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Heute wieder mit einem ganz tollen Interviewgast bei mir hier, und zwar der lieben Dr. Gesche Barneute-Raab. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie, Onkologie und Onkologie und begleitet Frauen in ihrer Privatpraxis am Tegernsee, vor allem auch mit dem Thema Brustkrebs. Und da geht es natürlich um die Diagnose, aber auch um die Zeit danach, wie sie die Frauen begleitet. Und mit ihr spreche ich heute auch darüber, was du wissen solltest und das vielleicht auch, wenn du selber betroffen bist oder vielleicht auch eine Therapie hinter dir hast oder auch einfach aktiv dagegen vorbeugen möchtest oder ne, für jemanden vielleicht in deinem bekannten Freundeskreis, Familienkreis auch einfach dir mehr Informationen holen möchtest. Also Gesche, ich freue mich sehr, dass wir uns begegnet sind vor ein paar Wochen am Tegernsee und dass du heute hier bist bei mir im Podcast.
Ja, ich freue mich auch richtig. Gut, dass wir zusammenkommen.
So schön. Und wo du mich das erste Mal angesprochen hast, dachte ich auch so, ach, das war irgendwie so eine schöne Begegnung, als wir uns da am Tegernsee gesehen haben. Und da war irgendwie auch gleich so eine Wärme, die von dir ausstrahlt. Dann dachte ich so, eigentlich ist das genau die Onkologin, die man, glaube ich, sich als Frau wünscht, die diese Ausstrahlung hat und irgendwie auch so viel Verständnis, Wärme und auch so, ja, auch diesen ganzheitlichen Blick mitbringt. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir darüber heute sprechen, weil ja, Brustkrebs ist natürlich, wenn wir von der Häufigkeit der Krebserkrankung bei Frauen sprechen, ja das, was eigentlich am häufigsten der Fall ist. Ne? Wenn Frauen Krebs bekommen, ist es vor allem meist der Brustkrebs. Wie erlebst du das denn ja auch in deiner Praxis, wie Frauen, wenn sie betroffen sind, mit der Diagnose umgehen? Und was auch wirklich meist die Frauen im ersten Moment, was ihnen vielleicht auch fehlt oder wo du dann auch schon mal unterstützen kannst, vielleicht auch mit der Aufklärung, mit dem Wissen.
Also wir wissen ja, dass heutzutage jede achte Frau in den westlichen Ländern Brustkrebs bekommt. Das ist relativ viel. Und es soll bis 2040 noch richtig viel mehr werden, dass fast jede vierte, fünfte Frau Brustkrebs bekommt. Und das ist natürlich ein großes Thema. Man fragt sich auch, warum ist das so? Die Frauen, die bei mir jetzt auflaufen, die haben im Prinzip ihre Diagnose in einem Brustzentrum bekommen oder über eine Radiologie. Und die kommen bei mir eigentlich als nächsten Schritt an, wenn es so ein bisschen darum geht, mal alles zu übersetzen, weil in den Brustzentren haben die Kollegen fast gar nicht viel Zeit. Das geht da richtig nach Akkord, weil einfach so viele Frauen betroffen sind. Und wer bei mir sich dann vorstellt, dass es häufig mal, dass wir erstmal die Befunde alle anschauen und mal gucken, warum ist das jetzt genauso, was bedeutet das eigentlich und warum wurde in dem Brustzentrum entschieden, dass die oder die Therapie jetzt die richtige ist, weil man als Betroffene erstmal im Diagnoseschock ist. Und wenn man dann alles hört, das kriegt man gar nicht alles mit. Die meisten gehen dann da raus und sagen, ja, was ist das denn? Ich will das eigentlich gar nicht jetzt. Ne? Und dann ist immer ganz gut, wenn man sich nochmal zusammensetzen kann in Ruhe. Ich habe hier natürlich ein bisschen mehr Zeit auch. Und dass wir das mal richtig dann durchgehen. Und bei den meisten fällt dann auch der Groschen, ah, so ist das. Und deswegen wurde das entschieden, dass ich das kriegen soll. Ich kenne jemanden, der hat was ganz anderes bekommen. Also das ist immer ganz gut, wenn man erstmal Zeit mitbringt und mal alles eindeutscht und so, ne?
Ja, genau. Total. Also ich finde, deswegen ist es schon so wertvoll, deine Arbeit, ne? Dass man da nicht einfach nur wieder zugebombt wird mit all den Methoden und ja, Schritten, die vielleicht jetzt als Betroffene auf einen zukommen, sondern wirklich auch ein bisschen mehr Klarheit bekommt oder auch Verständnis für das Ganze. Nichtsdestotrotz, und es ist ja wirklich erschreckend, die Zahlen, die du jetzt auch nochmal genannt
hast.
Ist ja Chemotherapie, Operation, Bestrahlung sind ja so die Standardverfahren oder die Standardtherapien immer noch heute, ne? Mhm. Was würdest du sagen, wann sind auch vielleicht genau diese Therapien der richtige Weg? Und wann, es gibt ja auch immer mehr Betroffene, gerade weil es so viele sind und werden leider auch, die sich auch immer mehr mit alternativen Wegen und Ergänzungen vielleicht auch, nicht vielleicht komplett alternative Methode, aber vielleicht auch Ergänzungen auseinandersetzen. ja, was denkst du, wann ist sowas sinnvoll und inwiefern besprichst du das dann auch mit den Frauen?
Also es ist so, dass bei Brustkrebs haben wir Mediziner sogenannte Leitlinien. Ne? Und früher, das weiß ich auch noch, ich bin jetzt schon 25 Jahre auch im Geschäft, früher war das noch nicht so diffizil, dass man sagen konnte, diese Patientin soll jetzt das kriegen und die andere kriegt aber das, weil das ganze Profil, die Tumorzelle ganz anders ist. Und als Schulmedizinerin kann ich jetzt nicht sagen, okay, es gibt eine gleichwertige Alternative, aber es gibt sehr wohl Dinge, die man komplementär, also zusätzlich machen kann, A, um Nebenwirkungen zu mindern und B, um einfach nicht nur, sagen wir mal, den Eisberg von allem zu behandeln, weil die Schulmedizin sieht halt nur den Knoten und der Knoten muss weg. Wie wissen wir, dass wir das beste Outcome für diese Patientin haben, also das längste Überleben? Ne? Das hört sich immer ganz fies an, aber so arbeitet die Schulmedizin. Wie ist die Tumorzelle? Wie groß? Gibt es Lymphknoten und so weiter? Und dann gibt es entweder nur eine OP und eine Hormontherapie oder eine OP, eine Bestrahlung oder alles zusammen. Und das würde ich jetzt empfehlen. Dazu gibt es heutzutage keine wirkliche Alternative. Aber man kann unterhalb von diesem Eisberg natürlich ganz viel machen, weil es ist immer eine Systemerkrankung. Es ist nie nur der Knoten und der Knoten muss weg und gut ist. Das ist, wir wissen, dass eine Krebserkrankung 5 bis 10 Jahre braucht, bis sie sichtbar wird. Und die 5 bis 10 Jahre ist halt am Immunsystem irgendwie ein Fehler und an der ganzen Regulation oder am Stressmanagement oder wirklich die Ernährung, also Lebensstilfaktoren, ne? Und die kann man natürlich während einer Brustkrebsbehandlung schon angehen oder umso mehr, wenn das dann alles die Schulmedizin fertig ist, dass man da guckt, hey, wo war denn jetzt die Schwachstelle? Weil das kann die Schulmedizin nicht bedienen. Und das ist, finde ich, ganz wichtig heutzutage, dass man nicht so weitermacht wie vorher, weil das macht gar keinen Sinn, ne?
Ausrufezeichen. total, ne? Und ich meine, du sagst es, du hast es anfangs gesagt, es war oder es ist aktuell noch jede achte Frau und in ein paar Jahren soll es jede vierte Frau. Das ist ja furchtbar, wenn man sich das überlegt. Und da denkt man sich ja auch, okay, warum sind wir modernen Menschen anscheinend so anfällig dafür? Klar, es hat mit unseren Lebensstilfaktoren zu tun, natürlich auch mit Umweltbelastungen, die ja auch wieder
Total.
miteinander einhergehen und mit der Ernährung. Was natürlich auch so ein bisschen mein Steckenpferd ist. Du gehst ja auch ganzheitlich vor. Kannst du denen auch so ein bisschen Tipps mitgeben, was Ernährung und Lebensstil betrifft? Beziehungsweise, was sind da so deine Empfehlungen, die du gerne rausgibst, dementsprechend?
Also, wer bei mir sozusagen das erste Mal aufschlägt, egal ob jetzt einfach zur Zweitmeinung oder auch zu einer Behandlung, ich sage eigentlich immer, dass wir uns um mehr kümmern, dass ich eine Mikronährstoffanalyse mache, bei manchen sogar eine Mikrobiombestimmung, dass wir mal so ein bisschen die Grundpfeiler, bevor eine Systemtherapie, also entweder eine Antihormontherapie oder eine Chemotherapie losgeht, dass wir erstmal eine Statusaufnahme machen, Status quo, wo stehen wir und was können wir jetzt begleitend schon mal machen? Und da gucke ich eigentlich immer nach Mikronährstoffen. Wir messen hier das vegetative Nervensystem, wie ist jemand in der Stressregulation, weil das ist auch immer so ein übergeordnetes System. Man kann sich die Mitochondrien angucken, die häufig bei Krebserkrankungen einfach schwächeln. Das sind einfach wirklich Grundpfeiler, die jetzt auch so typische Grundpfeiler aus der funktionellen Medizin sind, aber auch die Grundpfeiler von Longevity, ne? Weil Krebsbehandlung und Krebsprävention ist für mich irgendwie Longevity 3.0, muss man einfach sagen. Und das muss eigentlich, daran muss man denken. Und das ist ja auch das, wenn man in diesem Longevity-Ding drin ist. Man will ja eben solche Krankheiten vermeiden, ne? Und das sind genau die Pfeiler, die ich hier auch bei den Betroffenen mir angucke.
Mega gut. Das heißt, ne, ich meine, du hast Mikrobiom, Status oder ne, Stuhlprobe in dem Sinne erwähnt. Und da sitzt ja auch wieder das Immunsystem im Darm, ne? Das ist ja wieder so
Genau.
wichtig.
Und da gibt es ja auch spezielle Keime, die einfach für den Schutz da sind und die auch für den Krebsschutz da sind. Die kann man füttern mit bestimmten Nahrungsmitteln. Und ja, ich frage hier einfach auch wirklich Lebensstil ab. Macht diejenige Sport oder ist sie eher ein Sportmuffel? Wie ist denn die Ernährung? Weil das, was die Patienten sagen, was gesund ist, ist nicht immer gesund. Also da sind so ganz verschiedene Punkte, die man immer anspricht. Ne? Sind viele Aha-Effekte hier, aber viele sind dann auch völlig überfordert, wenn es dann heißt, nee, also wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Lifestyle-Intervention machen. Das mache ich meistens Schritt für Schritt, weil die Krebsdiagnose ist erstmal der Hammer. Und wenn man dann noch sagt, hey, ab jetzt alles anders, das geht nicht. Ne? Da muss man immer Schritt für Schritt das machen.
Ja, das ist auch gut, dass du das nochmal erwähnst. Ne? Also wer auch jetzt zuhört und es ist irgendwie relativ jung, irgendwie entweder für einen selbst betroffen oder vielleicht auch für jemand anderen im Umfeld, meint es ja manchmal auch Familienmitglieder oder so gut zu sagen, hey, jetzt musst du alles umstellen und hier ist noch ein Ratgeber und hier ist ein Buch und alles schön und gut. Aber es ist, glaube ich, so wichtig, dass man das selber erstmal für sich irgendwie verdaut kurz, mal auch für sich integriert, diese Diagnose, und dann auch, ne, Schritt für Schritt irgendwie vorgeht. Und auf der anderen Seite ist es ja toll, wenn auch Familienmitglieder unterstützen und sagen, hey, komm, wir stellen alle die Ernährung um. Ne? Das habe ich auch schon mal gehört, ja, wo dann alle meinten so, wir sind da jetzt zusammen im Boot.
Ne? Ja, und das hilft immer, wenn die nahestehenden Personen mitziehen, weil nichts ist blöder, dass der eine sich jetzt umstellt und die anderen nicht mitmachen, weil das ist für beide Seiten nicht schön. Ne? Genau.
Auf zwei Sachen, weil ich glaube, das ist so interessant, will ich noch mal kurz eingehen, die du gesagt hast. Einmal meintest du, es gibt bestimmte Keime, die so gut sind. Mhm. Mir kam als erstes in den Kopf diese Akkermansia.
Ja, ganz genau.
Ja, okay, also die sind ja auch, weil du meinst, wie kann man sie füttern?
Genau, mit dieser Stärke und so. Mhm. Genau, dass einfach die Schleimschicht, die Schutzschicht wieder intakter ist.
Mhm. Ja, mega, bin ich auch ein Fan von. Und das Zweite, vielleicht hast du nur irgendwie, wenn dir jetzt ad hoc eine Geschichte, also eine kleine Story also einfällt, weil du meinst, es kommen dann Personen zu dir und du sagst, komm, wir schauen uns mal die Ernährung an und die sagen, oh, ich esse total gesund, ich esse das und das und das. Und du sagst so, vielleicht doch nicht so ideal. Hast du da irgendwie ein Beispiel bei einem so Trugschluss, wo Leute vielleicht denken, die tun sich damit was total Gutes und es ist vielleicht in dem Moment gar nicht so gut?
Ja, also man sagt halt, es ist erstmal so, in der Schulmedizin gibt es keine Krebsdiät. Ja, also es gibt die größte Evidenz jetzt für mediterrane Ernährung. Mhm. Und das war's. Ich meine, mediterrane Ernährung ist gut. Das wissen wir aus den Blue Zones, da wo die Menschen so alt werden. Das ist einfach hochwertige, pflanzenbasierte, saisonale Ernährung mit ein bisschen Fleisch und ein bisschen Fisch. Ne? Das ist eigentlich auch das, was in der Krebstherapie wichtig ist. Aber gerade bei Frauen ist es häufig so, dass sie sagen, okay, ich tue mir jetzt was Gutes. Es gibt morgens erstmal Latte Macchiato und einen großen Pott mit Quark und Obst und dann esse ich vielleicht mal ganz lange nichts. Und dann, also es sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, also es ist meistens ein bisschen Aufklärung, dass man, wenn möglich, bei Brustkrebs so wenig Kuhmilch und Ziegenmilchprodukte isst wie möglich. Ne? Aber das ist eine Theorie oder eine biochemische Erklärung aus der ganzheitlichen Medizin, weil eben in diesen Milchprodukten so Wachstumsfaktoren drin sind, das Casein A2. Sollte man auch bei Prostatakrebs meinen, also bei diesen hormonaktiven Tumoren. Und das umzustellen ist für viele Frauen schon mal die erste Hürde. Und dann erlebe ich ganz viel, dass Frauen sich sehr viel ernähren von Bäckerswaren. Und wir wissen einfach, dass so glutenhaltige Produkte nicht so ganz gut für den Darm sind. Das sind große Partikel, die das Immunsystem immer ein bisschen irritieren. Und wenn man dann schon sagt, okay, wenn es geht, nicht dreimal am Tag eine Brotzeit machen, sondern wenn schon, dann vielleicht mal probieren, was glutenfrei ist, weil das sicherlich den Darm ein bisschen entlastet. Oder eben abends keine Brotzeit machen, sondern eher ein bisschen was Gedünstetes oder was Leichtes oder auch am liebsten am Abend Trennkost, dass man nicht Eiweiß mit Kohlenhydraten mischt, weil das einfach fürs Milieu und für die Leber freundlicher ist. Also das sind so kleine Sachen, die ich so ein bisschen anrege, was man vielleicht umstellen könnte. Ne?
Mega, mega, mega gut. Und ne, ich fasse da nur noch mal zusammen. Also ich glaube auch die Kuhmilchprodukte und durch den Protein-Hype hatten sie wieder so ein bisschen Aufschwung erlebt. Aber ich bin auch weiterhin kein großer Freund davon, weil die meisten Kuhmilchprodukte oder auch Ziegenmilch wurden früher einfach nie in dieser Menge aufgenommen oder zu sich genommen, wie wir es heute tun. Auf der anderen Seite sind die Tiere einfach nie artgerecht meist gehalten und es ist trotzdem an dem Sinne irgendwie eine Säuglingsnahrung, die ein Kalb oder ein kleines Lämmchen schnell groß machen soll. Und ich finde, gerade wenn man dann erwachsener, ausgewachsener Mensch ist, vielleicht auch schon länger dieses Säuglingsalter zurückliegt, dann werden halt Dinge, ne, wie du sagst, getriggert, vielleicht im Wachstum, die wir gar nicht getriggert haben wollen im Wachstum. Und da finde ich auch wieder naturbelassen, eher basenüberschüssig, ne, auch wieder dieses... Genau. Lebensmittel werden ja in Säure- und basenbildende Lebensmittel eingeteilt. Und ja, das ist am Anfang eine Umstellung. Ich weiß, für jeden, der jetzt auch zuhört, und ich meine, viele Hörerinnen hier in dem Podcast kennen sich natürlich schon gut aus. Aber ich weiß total, ne, von meiner Arbeit, wie emotional besetzt auch das Thema Essen ist und wie sehr das mit Routinen und Konditionierung und Prägung und Gewohnheiten zu tun hat, und dass das nicht leicht ist. Aber wie du schon anfangs erwähnt hast, der Krebs ist nicht über Nacht gekommen, ne? Der hat sich aufgebaut über mehrere Jahre. Und natürlich sind auch emotionale Themen da vielleicht noch mit drin und andere Themen, aber sehr, sehr viel halt einfach, was man jeden Tag macht. Und wenn man jeden Tag vielleicht eine bestimmte Routine hat, die dazu geführt hat vielleicht, dann ist es immer mal ratsam, wirklich mal komplett was Neues zu machen. Und das kann am Anfang anstrengend sein, aber es kann auch so befreiend und beflügelnd sein, weil der Körper einfach neue Impulse bekommt und auch die Impulse noch besser zu heilen.
Ja, also was ich zwar oft sehe, ist, dass die Frauen dann sagen, jetzt habe ich schon Krebs und jetzt muss ich mir das und das alles noch verkneifen. Das ist halt wirklich blöd, diese Überzeugung, dass was anderes viel besser ist und vielleicht sogar viel besser schmeckt, vielleicht ein bisschen aufwendiger ist, das gehört ja immer noch dann dazu. Aber man tut sich da wirklich was Gutes. Ne, auch gerade, du sagtest eben basenüberschüssig. Ich habe dir geschrieben, ich habe hier, zeig es mal immer mit der Caro zusammen, die ja ganz doll basenüberschüssig immer, da bin ich nämlich mit drauf. Das haben wir gerade im Mai jetzt rausgebracht. Und da sind wir halt nochmal ganz stark auf auch anti-entzündliche Ernährung eingegangen, weil das einfach so viel ausmacht, so ein Milieu, ne? Dass das Milieu verbessert wird. Und das kann man über die Ernährung erreichen.
Ja.
Muss man einfach sagen. Ne?
Und es ist doch eigentlich auch so was Schönes und trotz dessen verstehe ich die Frauen, die das zu dir sagen, so, ach, jetzt muss ich noch das und das. Aber es ist so was Selbstermächtigendes. Das ist etwas, was wir selber in der Hand haben. Und ich meine, ich selber habe auch schon meine Ernährung damals umgestellt, wo es mir so schlecht ging und dann auch schon durch Trial and Error mehrere Male umgestellt. Und weiß, wie nervig das manchmal auch war, immer wieder aus der Routine und dann wieder doch was Neues und wieder das lassen. Aber jedes Mal hat es mich aber auch wieder so beflügelt, weil ich gemerkt habe, wow, immediately, in dem Moment merke ich schon ein paar Tage, Stunden, wie es einem besser geht und wie der Körper auch darauf reagiert. Und ich glaube, das ist eigentlich so wieder das schönste Gefühl, dass man selber so viel in der Hand hat. Und man darf immer Dinge mit einer bestimmten Energie aufladen, ob es jetzt ganz schwer und nervig und anstrengend wird, weil man etwas eines vielleicht aus dem Bäcker nicht mehr essen darf, ja, sondern jetzt mehr sich mit irgendwie alternativen Pseudogetreide und irgendwie neuen Kochmöglichkeiten auseinandersetzt, aber es bringt auch wieder so viel frischen Wind und Kreativität und vielleicht ganz andere Geschmäcker und ein ganz, ganz neues Wohlbefinden, was man vielleicht vorher gar nicht kannte. Was gar nicht mit der Diagnose zu tun hat, sondern vielleicht auch, dass man dachte, immer war man irgendwie aufgebläht und auf einmal fühlt man sich besser und es purzeln vielleicht auch noch ein bisschen Funde, vielleicht vor allem ums Bauchfett herum, weil das Bauchfett ist ja auch so ein, gerade bei Frauen oder bei Frauen eigentlich auch bei Männern natürlich, bei uns allen, ist ja auch so ein hormonwirksames Fett. Da kannst du bestimmt auch nochmal was zu sagen, ne?
Ja, den Rettungsring, den kriegen leider 99,9% der Frauen in den Wechseljahren. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, der ist innerhalb von 6 Wochen da, obwohl man nichts verändert hat. Und man weiß einfach wirklich, das ist hormonaktiv. Da wird über die sogenannte Aromatase Östrogen produziert. Und das macht einen entzündliches Milieu. Und das will natürlich keine Frau. A, fühlt man sich völlig wie verändert und man kriegt es auch so schnell nicht wieder weg. Ne? Und wenn man aber dann doch schafft, die Ernährung umzustellen, machen ja viele, ist ja auch gerade so ein bisschen auf Social Media so ein Hype, Wechseljahre und Eiweiß hoch und Sport, Kraftsport und so weiter, weil man weiß, man verändert dann seinen Grundumsatz und die Muskulatur wird anders gefordert und man kann das ein bisschen eindämmen. Ne? Und wir wissen ja auch, dass die meisten Frauen einfach einen hormonsensiblen Tumor haben und bekommen die Antihormone. Und durch diese Antihormone haben viele ja eine Gewichtszunahme von bis zu 20 Kilo. Das ist nicht lustig, ne?
Ja.
Und dann ist es natürlich toll, wenn man es irgendwie schafft, diese Ernährung ein bisschen zu verändern oder wirklich wie Intervallfasten machen, ne? Das, oder mal quartalsweise 3 Tage fasten oder so, dass man immer mal so einen kleinen Break reinkriegt in diesen ganzen Stoffwechsel. Das ist nicht verkehrt und das empfehle ich auch meinen Frauen.
Fasten generell ist wahrscheinlich auch in der Zeit sehr, sehr gut, oder?
Ja, schafft man nicht immer. Also es gibt so ein bisschen Daten jetzt aus der ganzheitlichen Heilkunde, dass man halt am Tag vor und am Tag nach der Chemo möglichst fasten sollte, weil man dann weniger Nebenwirkungen hat und die Therapie effektiver ist. Ich habe ein paar Patienten, die das hier machen. Ist schwer durchzuhalten manchmal, weil gerade vor einer Chemo bekommt man auch Cortison und dann kriegt man so Heißhunger. Aber grundsätzlich ist ja Fasten was wie einfach Selbstheilungskräfte aktivieren und das ist auch ein Hebel, den man bedienen kann in seiner Rückfallprophylaxe. Das muss man ganz klar sagen, ne? Nicht ununterbrochen, also gewählt, gezielt, ob man jetzt sagt, einmal die Woche mache ich mal einen Tee- und Wassertag, ne? Oder einfach um auch das Gewicht irgendwie zu halten.
Ja klar, weil so ein Fastentag alleine schon kann ja auch wieder, ne, so doll die Leber entlasten und überhaupt das Verdauungssystem und dann den Stoffwechsel aktiv halten. Ich bin auch immer ein Fan von, ich habe ja so auch so ein ganzheitliches Detox. Wo es auch einfach 5 Tage basisches Fasten sind, sehr ayurvedisch, sehr leicht verdaulich, komplett pflanzlich. Und da, ne, es muss nicht vielleicht immer nur das Wasserfasten oder Brühe sein. Manchmal kann es vielleicht sogar gut tun, die richtigen Mikronährstoffe noch zuzuführen, basische Sachen.
Ja, ich habe jetzt gerade im April eine Maya-Kur gemacht. Kann ich nur jeder Patientin empfehlen. Das ist einfach der Traum, ne? Da fühlt man sich ganz anders und man ist geresettet. Ist natürlich unter Antihormonen schwierig, aber wenn alles mal fertig ist oder es ist nie verkehrt, mal sowas irgendwie einzulegen, ob jetzt Ayurveda-Kur oder Maya-Kur oder anderes Schrotkur oder so, dass man sich mal so ein bisschen einmal nullt, würde ich sagen, ne?
Du hast es jetzt ja schon mehrmals angesprochen. Die sogenannten Antihormone oder Hormonblocker, gibt es ja verschiedene Hersteller und Medikamente zu. Das ist ja dann meist immer so der zweite Schritt, nachdem irgendwie eine bestimmte Therapieform, ob es jetzt Chemo oder Strahlung oder rausoperiert, dass Frauen dann das verschrieben bekommen für 5 Jahre. In der Regel ist es ja häufig.
Ja, nach 5, 7 und 10 Jahren gibt es jetzt schon. Mhm. Je nach Risikoprofil.
Die gehen natürlich mit, wie du schon meintest, ne, mit Nebenwirkungen einher häufig.
Ja.
Was kann Frau da auch tun, um vielleicht die Nebenwirkungen ein bisschen zu reduzieren? Oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es immer von der Dosierung auch gleich ist oder ob man da auch sagt, hey, wenn man schon mal so ein paar Sachen macht, dann kann die vielleicht die Dosierung geringer sein. Da, ja, hol mich da mal ab oder uns, dass du da so...
Also es gibt ja 2 Gruppen, einmal das Tamoxifen und einmal die sogenannten Aromatasehemmer. Die setzt man unterschiedlich ein, also manche sind vor den Wechseljahren, manche danach und da gibt es noch so ganz komplizierte Konstrukte, wer wie was bekommt. Und das greift natürlich, oder das kriegen halt die Patientinnen, die hormonsensible Tumore haben, weil es gibt ja auch Brustkrebse, die nicht hormonsensibel sind, die brauchen dann keine Antihormone. Und man muss einfach sagen, dass nicht jede Frau Nebenwirkungen hat. Es ist zwar immer mit Angst behaftet und die irgendwo, man merkt es schon, aber es ist nicht so, dass jede auf allen Vieren kriecht, weil sie diese Antihormone braucht. Und ich sage immer, dass man erstmal mal schaut, was kommt überhaupt. Ne? Weil es gibt jetzt nicht so ein, in der Schulmedizin sowieso nicht ein 1:1 Gegenmittel. Wenn die eine Frau jetzt mehr Gelenksbeschwerden hat oder die nächste mehr Hitzewallung, kann man einfach auf die Sachen dann gezielt aus der ganzheitlichen Medizin eingehen. Und das finde ich dann immer ganz gut. Und da gibt es immer so ganz normale Tipps jetzt bei Hitzewallung zum Beispiel, ja, Salbei, da gibt es so spezielle hochdosierte Salbei-Drops in der Apotheke oder wo auch immer, Salbei-Tee trinken, alles was kühlt. Man kann kühlende Lebensmittel aus der TCM, gibt so kühlende Lebensmittel,
wie viel Milchgurke,
sowas, genau. Das kann man natürlich dann vermehrt zu sich nehmen, aber man muss ein bisschen gucken. Ich habe auch eine Patientin, die hat sich eine neue Bettdecke gekauft, so eine Wechseljahrsbettdecke, und sie sagt, seitdem schwitzt sie nicht mehr in der Nacht. Da muss man erstmal dran denken. Ne? Oder die andere nimmt 5 Kapseln Magnesium am Abend und sagt, nee, also ich schlafe jetzt durch, ich merke meine Hitzewallung nicht mehr. Also da hat jeder so ein bisschen ein anderes Ansprechen oder man muss sich auch mal ein bisschen ausprobieren, was ist was für wen. Man muss halt nur mal ein bisschen schauen, weil viele Präparate aus der ganzheitlichen Medizin sind so sogenannte Phytohormone, also die so Kräuterhormone.
Wie dass zum Beispiel man so einen Schaummantel oder so
ein. Ja, genau, genau. Und Nachtkerzenöl, ist es Nachtkerzenöl? Ich muss jetzt gerade nochmal überlegen. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man wirklich aufpassen sollte, dass man die nicht nimmt. Aber es gibt auch sowas Homöopathisches, das Climactoplant N. Das kann man nehmen gegen Hitzewallung. Also es gibt ein bisschen was drumherum, was man immer nehmen kann. Ne? Und da wäre es natürlich gut beraten, dass die Betroffene, die Beschwerden hat, nicht nur beim Schulmediziner vorstellig wird, weil der hat da keine Antwort drauf. Also es ist immer gut, wenn da ein bisschen jemand vielleicht aus der Homöopathie ein bisschen was weiß oder eben aus der Naturheilkunde. Also es gibt viele Hebel, auch bei manchen hilft Akupunktur total gut gegen diese Nebenwirkungen. Ne?
Ja. Ich hatte auch mal eine Dame im Podcast, mit der habe ich ganz viel auch über Frauenkräuter gesprochen, aber auch über Grünteeextrakt, EGCG.
Ja, genau.
Was auch so coole Studien da schon zu gibt, ne? Was das betrifft.
Ja.
Und da sieht man ja auch wieder, also das finde ich immer so spannend, wenn man jetzt zum Beispiel nach mal wirklich so stereotypisch nach Südkorea guckt, wo die Frauen einfach viel weniger. Oder auch in Japan, ja, sagen wir mal Südkorea und Japan, gucken wir uns beide mal so an. Mhm. Ich war in beiden Ländern leider noch nicht. Aber wo die Frauen ja viel weniger Brustkrebs bekommen, so wie mein letzter Stand war. Und die nehmen natürlich viel mehr Algenprodukte zu sich. Die nehmen viel mehr Grüntee, halt vor allem in Japan ist natürlich grüner Tee, Matcha, auch ein großes, also viel, viel
genau, und
präsenter
mehr so
als Kaffee.
Produkte.
Mhm. Genau, und ne, wie du schon sagst, Sojaprodukte, also Phytoöstrogene wieder.
Ja, also ist es sicher, die haben sicherlich natürlich einen anderen Lebensstil. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Alkohol man dort in diesen Ländern trinkt,
auch
weil das
weniger,
macht auch
ne?
Relativ viel aus, was jetzt Brustkrebs angeht. Ne? Weil man weiß, das ist ein riesen Risikofaktor, Alkoholgenuss bei Brustkrebs.
Dahinter stellen wir auch nochmal ein Ausrufezeichen, weil, ja. Ne, ich meine, in Deutschland wird einfach super viel Alkohol konsumiert. Und auch für Frauen gehört das irgendwie so dazu. Und ja, das ist einfach, ne, wenn man sich wirklich auch die Gendermedizin anguckt, ist die weibliche Leber ja einfach nochmal viel empfindlicher und der weibliche Organismus und vor allem auf solche Themen wie auch Alkohol.
Genau.
Ja, auch nochmal wichtig. Okay, gehen wir nochmal auf eine typische Nebenwirkung vielleicht auch ein bei Tamoxifen und Co. Oder auch vielleicht Frauen, die vorher eine Chemotherapie bekommen hatten, das Thema Haarausfall und auch wirklich Haarverlust oder dass es haarlichter wird. Gibt's, also du hast jetzt so ein paar Sachen mit den Hitzewallungen erwähnt oder auch, was war das andere noch, mit Schlaf.
Schlaf, genau. Schlaf und Hitzewallung gehört häufig zusammen, wobei jetzt Antihormone sind immer so Wechseljahre, hoch 125.000, sag ich. Ne? Also wer einmal Wechseljahre hat und dann nochmal die Antihormone kriegt, der weiß dann schon Bescheid. Das ist einfach Horror. Ne? Und das macht Schlaflosigkeit, das macht Gelenkbeschwerden, Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen. Also das sind so die üblichen Verdächtigen. Aber wie gesagt, es hat nicht jeder was. Kommt auch ein bisschen, es hört sich jetzt blöd an, darauf an, wie eine Frau damit umgeht. Wenn man als Patientin sagt, hey, das ist jetzt meine Lebensversicherung, ich kann damit umgehen, egal was kommt, die kommen da besser durch. Und die, die ein bisschen mehr hadern, die haben eine Nebenwirkung nach der nächsten. Ist nicht immer so, aber ich beobachte das hier schon seit vielen Jahren, ne? Das ist so ein bisschen eine Krux. Da sieht man dann schon, was einfach Schwingungen ausmachen, und Gedanken, ne? Mindset.
Dann teile ich noch mal eine persönliche Story oder die meiner Mama, wenn sie jetzt zuhört. Sie hat ja letztes Jahr auch die Diagnose bekommen, Brustkrebs, und sie hatte eine Bestrahlung und nimmt auch Tamoxifen. Und da war sie auch so, oh Linda, jetzt muss ich wirklich dieses Medikament nehmen. Und ich meinte dann auch zu ihr, okay, erstmal kommen wir jetzt ja nicht darum herum, dass sie das nimmt. Dann meinte ich auch zu ihr, versuch die so gut wie möglich irgendwie mit einer positiven Energie aufzuladen, dass dieses Medikament nur sozusagen diese Wirkung hat für das, was du es brauchst, und die Nebenwirkungen in dem Sinne einfach weggehen, ja, oder gar nicht kommen. Also, dass einfach man so positiv wie möglich, wenn man, also das kann ich auch nur allen empfehlen. Ich musste auch mal vor 2 Jahren, weil ich eigentlich, ne, ich musste ja früher viel Antibiotikum nehmen und war dann immer so, nie wieder Antibiotikum. Und dann hatte ich immer so eine wieder verschleppte Blasenentzündung, also wirklich blöd, auch in einem Urlaub. Und da habe ich gedacht, okay, Linda, dann nimmst du das jetzt, ne? Es war auch wirklich so mit Blut im Urin und so, dass man wirklich auch was machen sollte. Und dann habe ich auch dieses Antibiotikum in der Hand gehabt und dachte, okay, das wird jetzt einmal mir helfen und dafür ist es gut. Und mein Darm und alles, was quasi nicht dafür so gut ist, es wird sich auch davon erholen, aber es wird gar nicht so schlimm. Also ich glaube, das, was du beschreibst mit der Schwingung oder mit welche Frequenz man dann da reingibt, das Gleiche ist ja auch mit dem Essen, ne? Wenn man sagt, oh, man muss jetzt was Gesundes essen und man sagt so, boah, ey, das ist alles furchtbar, dann wird das Essen, das gesündeste Essen der Welt, meiner Meinung nach auch wieder nicht heilen. Ja, und wenn man sich einmal irgendwie mal irgendwas gönnt, wo man sagt, es ist jetzt nicht ideal und man genießt das aber dann auch und man sagt so, hey, das wird mir jetzt auch gerade nicht schlecht tun, dann hat das auch noch mal wieder eine andere Energie. Also da glaube ich auch total dran. Und meine Mama hat übrigens, um das jetzt so den Bogen zu spannen, wieder zurückzugehen, auch kaum Nebenwirkungen. Toi, 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 ja.
Ja, schau, genau.
Ja.
Nee, und mit dem Haarausfall, das ist ein bisschen eine Krux. Also diese Antihormontabletten machen die Haare schon dünner, die machen jetzt keine Glatze, aber das ist so wie bei Frauen, die normal in den Wechseljahren sind. Das liegt einfach an dem verminderten Östrogen und es. Da kriegen fast alle Frauen dünnere Haare und das passiert unter den Tabletten auch. Aber einige Chemotherapien sind einfach so, dass die total den Haarfollikel treffen. Und wenn man jetzt nicht, es gibt ja sogenannte Kühlkappen, haben auch einige onkologische Praxen, dass man dann während dieses spezielle Medikament reinläuft, dass man so eine Kühlkappe aufkriegt. Und bei manchen kann man dann schaffen, dass die Haare bleiben.
Na
Ja.
cool.
Es ist sehr unangenehm und aufwendig und das hat auch definitiv nicht jede Praxis, wo die Chemotherapie anbietet. Aber da, wo es das, wird es auch gerade bei den Brustkrebspatienten gerne angenommen, weil man kann es versuchen. Ne?
Das wusste ich noch gar
Genau.
nicht mit diesen Kühlkappen. Das finde ich das ganz cool, dass es sowas
Ja.
gibt. Ja. Hoffen wir mal, dass es mehr noch anbieten können, weil ich glaube, dieses genau Thema, ne, bei einer Chemotherapie für Frauen, vor allem noch für Frauen, aber für Männer genauso natürlich. Haarverlust ist da, glaube ich, sehr, sehr, sehr belastend noch on top, ne?
Ja, weil man es dann einfach von außen sieht,
Hm.
ne? Das ist immer blöd.
Was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ich gucke mal hier gerade auf meinen Spickzettel. Knochenmetastasen als Risiko. Das war mir auch, muss ich sagen, vorher, bevor ich mich nicht so da viel mit auseinandergesetzt habe, auch neu, dass das wohl eine, sagen wir mal, häufige, nicht vielleicht Nebenwirkung, sondern einfach nachdem man als Frau an Brustkrebs erkrankt ist und ne, dass das quasi auch ein paar Jahre später oder ja, vermutlich Jahre ein Risiko birgt, wenn man das quasi in seiner Krankheitshistorie hatte, Brustkrebs, dass irgendwann auch Knochenmetastasen, also ne, dass man einfach das quasi auf dem Schirm haben sollte und regelmäßig mal irgendwie untersuchen lässt. Ja, was ist das quasi auch aus deiner Sicht, wie kann man hier präventiv sein als Frau, wenn man sagt, oh mein Gott, ja, das will ich auf gar keinen Fall. Unbedingt mache ich jetzt das und das, um da schon vorzubeugen. Und auf der anderen Seite soll sich natürlich auch keiner jetzt hier Angst haben. Aber ich glaube, es ist auch so wichtig, dass Ärzte trotzdem aufklären darüber, dass es dieses Risiko gibt, ne?
Genau, also ganz allgemein, da ist das ja genau die Krux einer Krebserkrankung, dass die Gefahr besteht, dass es streut. Wann auch immer, ob ein Jahr später oder 20 Jahre später. Das ist das, warum alle Angst haben vor Krebs. Und es ist jetzt so, dass bei jeder Krebserkrankung gibt es eine Stadieneinteilung. Und anhand dieser Stadieneinteilung kann man Risiko abschätzen, wie hoch ist mein Rückfallrisiko oder mein Metastasierungs-, also mein Streurisiko. Und das ist ja genau das, warum es jetzt in der Schulmedizin für eine Patientin Chemo gibt und für die andere nicht. Weil die, die ein höheres Risiko hat, einen Rückfall an der gleichen Stelle oder an einer anderen Stelle zu kriegen, kriegt halt mehr nach der Ersterkrankung, um dieses Risiko einzudämmen. Ne? Und das Risiko wird von Jahr zu Jahr geringer. Also das weiß man, wenn man jetzt 5 Jahre geschafft hat, ist das Risiko verschwindend gering, dass sowas passiert. Gibt Einzelfälle, aber eigentlich sind immer so, deswegen geht man ja auch 5 Jahre zur Nachsorge, immer am Anfang alle 3 Monate, dann alle 6 Monate und so weiter. Ne? Und das Risiko, um sowas zu minimieren, sind genau die Chemo oder genau die Antihormone, damit das nicht passiert. Damit nicht eine dieser Brustkrebszellen plötzlich im Knochen sind. Man weiß, beim Brustkrebs ist so, dass die nächsten, also da, wo man Metastasierungen findet, ist entweder Leber oder Knochen. Ne? Weil das sind so die nächsten Wege. Bei anderen Krankheiten ist das anders. Ne? Und deswegen schaut man auch immer mal, beim Brustkrebs ist es jetzt sogar noch mal anders, man schaut nicht mal in der Nachsorge. Die schulmedizinische Nachsorge sagt, körperliche Untersuchung und Mammographie. Das ist die Nachsorge beim Brustkrebs. Und beim Hausarztbesprechung ist irgendwas. Aber man würde jetzt nicht proaktiv andauernd die Knochen angucken oder andauernd einen Leberultraschall machen, weil man in Studien gesehen hat, es macht keinen Unterschied, ob man das früher oder 2 Monate später sieht. Hört sich jetzt ganz blöd an. Macht auch nicht gerade Sicherheit, würde ich sagen. Ich habe hier viele Frauen, wo ich am Anfang alle 3 Monate, um das für die Frau sicherer zu machen, einen Ultraschall mache und Blutwerte mache. Ne? Das ist aber schon die intensivere Form, die so gar nicht vorgesehen ist. Es gibt noch was aus der Schulmedizin, um Knochenmetastasen das Risiko zu vermindern. Das sind sogenannte Infusionen, also Knocheninfusionen, die man normalerweise bei Osteoporose gibt in einer anderen Form oder bei Knochenmetastasen engmaschiger gibt. Das kann man prophylaktisch geben. Nach einer Erstbehandlung gibt man das 6-mal alle 6 Monate und man weiß, das Risiko ist dann geringer. Und das kriegen die Frauen empfohlen in den Brustzentren, wenn sie postmenopausal, also nach den Wechseljahren sind. Weil man weiß, das bringt einen Vorteil. Ne? Aber nichtsdestotrotz sind alle, ist Bewegung, Ernährung, soziale Kontakte, also alles, was in Longevity gut ist, Mikronährstoffe, Stressbalance, sind das genauso auch Pfeiler, um keinen Rückfall oder mit eine Metastasierung zu bekommen.
100%. Mit der Infusion, man würde jetzt aber nicht sagen, ach, einfach jede Frau kriegt diese Infusion, also hat die dann auch schon bestimmte Nebenwirkungen? Oder
ja, das ist eine schulmedizinische Infusion und nicht jede Frau möchte die haben, weil die birgt so ein bisschen die Gefahr, dass man, warum auch immer, also sie festigt Knochen, sie ist gut gegen Osteoporose und sie ist protektiv, was Knochenmetastasen angeht, aber sie kann am Kieferknochen Probleme machen. Und wenn man sagt, wir machen diese Infusion, dann sollte die Patientin vorher beim Zahnarzt sich das Go geben lassen, weil es wirklich, wenn man ein Implantat braucht oder problematische Zähne hat, das kann Scherereien machen und die Zahnärzte kennen aber dieses Medikament und die sagen, hey, bevor sie das kriegen, müssen wir noch an einem Zahn was machen und dann dürfen sie das bekommen. Genau.
Ja, aber um das nochmal so zusammenzufassen, wenn jetzt Frauen zuhören und denken, oh, vielleicht bräuchte ich diese Infusion, wie du schon gesagt hast, eigentlich, man kann auch durch Ernährung, vor allem antizienreichem, antientzündlich, wie du es gesagt hast, Schlafbewegung, indem man wirklich alles so ein bisschen noch mehr optimiert, eigentlich schon auch einen sehr, sehr guten.
Man hat dann auch sicherlich eine gute Säule. Das Problem ist nur, es gibt halt keine Daten in der Schulmedizin, dass das gleichwertig ist. Aber es ist in der Natur der Sache, wenn ich meinem Körper Gutes tue, dann ist ja das Immunsystem besser, das ganze Milieu besser, dann hat es halt die Krebszelle schwerer, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Ne? Und man kann sich natürlich ein bisschen auf die Schulmedizin verlassen. Das haben ja viele, viele tausende Patienten sind da in der Studie gewesen, ne? In mehreren Studien. Aber es gibt immer mehr Sportstudien, gerade beim Brustkrebs, die sagen, je mehr Sport, je mehr Kraftsport, desto geringer das Rückfallrisiko. Und diese Daten gibt es auch. Ne?
Ja, super, super cool. Jetzt nochmal zu den Themen Mammographie, Ultraschall, Vor- und Nachsorge vor allem auch. Mhm. Du hast gerade schon erwähnt, und ich kenne das natürlich jetzt auch bei meiner Mutter, dass am Anfang das irgendwie alle 3 Monate ist, dann sind wir alle 6 Monate, das ist vielleicht jedes Jahr. Genau, wie ist es auch für Frauen schon in der Prävention? Und genau, das sind natürlich wahrscheinlich die ganzen schulmedizinischen Vorgaben, die du jetzt eher hier wiedergeben kannst, oder?
Ja, es ist ja so, dass beim Frauenarzt, ich denke, die tasten immer ab. Ne? Es ist sogar so, dass die Leitlinie nicht mal mehr das Abtasten empfiehlt, interessanterweise. Aber also die Erfahrung ist, dass die Frauen, wenn ich sie frage, wie ist denn jetzt die Krankheit überhaupt in Erscheinung getreten, dass viele Frauen sagen, ja, ich habe mich eingecremt und da war plötzlich was. Oder ich war unter der Dusche und habe das dann plötzlich gemerkt. Also dass man da schon, ich nenne das nicht Zufall, für mich ist das irgendwie das Universum, was mal einmal klingelt, weil ich das jetzt sehr viel bei vielen Krebserkrankungen merke, dass Menschen wegen was anderem zum Arzt gehen und dann plötzlich von hinten rum, ah, da ist ja was ganz anderes und da ist irgendwie, ist die Lampe angegangen. Also man stolpert ein bisschen drüber und es sind so ein bisschen Wegweiser, aber ich denke jetzt intensiver einen Ultraschall zu machen, glaube ich, ist nicht sinnvoll. Intensiver Mammographie zu machen oder früher, da gibt es Vorgaben, wenn die Mutter das hatte, 10 Jahre früher, also wenn die Mutter das mit 52 hatte, sollte man als Tochter mit 42 das erste Mal eine Mammographie machen. Aber man muss halt auch aufpassen, Mammographie ist eine Strahlenbelastung und die hat es auch in sich, das sind so weiche Röntgenstrahlen, die sind nicht so ganz gesund. Alternativ gibt es natürlich einen Kernspin, aber das wird von den gesetzlichen Krankenversicherungen nicht bezahlt. Deswegen muss man immer so ein bisschen gucken, also vielleicht auch nicht zu angstbehaftet sagen, ey, ich will aber unbedingt in die Kontrolle. Da zählt eher mehr Lebensstilfaktoren und dass man in die normale Vorsorge über die Gynäkologin geht. Ne? Genau. Und ein bisschen natürlich Familiengeschichte. Wenn es die Oma hatte, die Mutter hatte, die Tante hatte, dann ist man natürlich hellhörig und das weiß dann der Frauenarzt in der Regel auch und schaut da natürlich mehr. Ne?
Ja, das ist genau, glaube ich, auch immer so eine Abwägungssache, ne? Nicht immer alles irgendwie leicht zu testen.
Ja.
Was gerade mit Strahlen zu tun hat. Und klar, es ist gut, weil es werden Dinge gesehen, aber ne, dass man dann lieber selber auch mal mehr abtastet und
ja, oder einfach ein bisschen sorgsam mit sich umgeht, würde ich sagen. Es gibt da jetzt immer mehr so, man nennt das Liquid Biopsies, so Blutuntersuchungen, die vermeintlich voraussagen können, ob man vielleicht irgendwann eine Krebserkrankung bekommt oder schon eine hat. Ich finde die ethisch total schwierig. Wenn man jetzt schaut, okay, habe ich vielleicht die Veranlagung für einen Hirntumor oder so, das möchte ich ja nicht wissen. Ne? Ich denke, diese Tests werden immer mehr und es ist die Frage, ob man das wissen möchte, sowas, oder ob man nicht sagt, hey, wir leben jetzt gerade in dieser Welt, wir müssen irgendwie ein bisschen wieder anfangen, gesünder zu leben. Ich versuche alles andere um mich rum, dann kriege ich schon keinen Krebs. Ne? Weil man kann natürlich sich verbessern und dann hat Krebs weniger Chance. Oder wenn er käme, wir wissen ja nochmal so eine blöde Zahl, momentan kriegt jeder Zweite im Laufe seines Lebens mindestens einmal Krebs. Erschreckend. Aber man kann halt durch Lebensstil auch erreichen, dass man vielleicht erst später diese Krebserkrankung kriegt, in milderer Form als früher und aggressiver. Ne?
Das sind wirklich auf jeden Fall so Zahlen, wo man dann manchmal so durchatmen muss, ne?
Ja,
Und
genau.
genau, auf der anderen Seite auch, ne? Man hat ja immer die Wahl, steckt man den Kopf in den Sand, auch wenn man sich manchmal die Welt anguckt, was gerade so passiert, oder entscheidet man sich halt dafür, nee, irgendwie trotzdem ne, so positiv wie möglich zu sein und Dinge zu beeinflussen, die man beeinflussen kann, ne? Was zum Beispiel Lebensstilfaktoren angeht, Dinge, die einen erfüllen, glücklich machen. Zeit mit den Liebsten zu verbringen und ja, wirklich mehr auch Quality Time für sich, mit sich. Ja, ist da,
Genau.
glaube ich, ganz weit vorne dabei. Ach so, aber so ist spannend und auch so wichtig, dass wir da heute drüber sprechen. Also ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen hier notiert. Die vorletzte ist, genau, ne, da haben wir eigentlich schon viel drüber gesprochen, aber vielleicht willst du da auch noch mal irgendwie was sagen, was eine Frau tun kann, die keine Diagnose hat, ne, auch der es jetzt gut geht und die sagt, oh ja, trotzdem finde ich's, will ich auch natürlich irgendwie präventiv was machen. Was kann man jetzt jenseits dieser klassischen Check-ups, die du jetzt eh schon gesagt hast, vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, ja, das ist irgendwie, sollte die noch mal eine Frau wissen an der Stelle, was du vielleicht so siehst, was man noch tun kann.
Ja, also ich will wirklich nochmal ein Augenmerk auf Alkohol legen, weil das wird unterschätzt. Ich habe jetzt neulich in dem Buch von der Hanna Heikenwälder, die ist ja auch bekannt, die hat auch nochmal geschrieben, dass einfach dieses Enzym, was in der Leber Alkohol abbaut, das finden wir auch in der Brust. Und man muss sich das mal überlegen, weil wenn Alkohol abgebaut wird, dann entstehen giftige Alkohol. Zwischenprodukte und wenn die einfach verstärkt in der Brust sind und man hat irgendwie da eine Schwachstelle, dann ist einfach das Risiko deutlich höher. Ja, und das unterschätzt man, glaube ich, oder klar, in der Jugend weiß man das noch nicht so und mit 20 hat man da vielleicht auch keine Lust drauf. Aber das ist was, wenn wir wissen, Krebs braucht 5 bis 10 Jahre, ja, das hat diesen Vorlauf, ne? Und Menschen sind einfach so, die sind ja eher träge, auch wenn man es weiß, was alles gesund ist und so. Also die meisten kommen erst ins Handeln, wenn die Not da ist oder wenn das Ereignis da ist. Und das irgendwie vielleicht doch noch mal zu überlegen oder zu überdenken, dass man nicht immer mittrinkt oder vielleicht auch mal eine Alternative wählt, weil heutzutage gibt es wahnsinnig tolle antialkoholische Alternativen, weil das ist schon das A und O, würde ich sagen, um da einen Grundstein zu legen, nicht an Brustkrebs zu erkranken. Ne? Und dann sind, wie gesagt, die typischen Sachen wirklich nicht Couch-Potato und Fernseh gucken oder nur mit dem Handy, dass man einfach wirklich in die Bewegung kommt, dass man die sozialen Kontakte hat. Das sind die Sachen, die wir wissen, die wichtig sind für Longevity und die sind auch in der Krebsprävention immens wichtig.
So toll und so inspirierend und so viele Wörter oder Sätze, die du hier gesagt hast, wo ich wirklich gerne nochmal unterstreichen möchte. Und das, ja, glaube ich, ne, jeder, der irgendwie sagt, oh, da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht so hingucken. Und doch hin wieder mal am Abend ein Glas Wein oder am Wochenende vielleicht. Ja, es darf noch weniger werden, viel, viel weniger. Und ich glaube, die Welt ist auch momentan viel, viel offener dafür, mehr alkoholfreie Sachen zu konsumieren, aber. Genau, na, ich glaube, das ist auf jeden Fall alarmierend, wenn man sich da ja auch die Zahlen anguckt. Gesche, meine Liebe, du verbindest ja Schulmedizin, wie du es schon gesagt hast, mit auch der TCM, die ich auch super schätze, ne? Ich bin auch mehr im Ayurveda drin, aber da gibt es ja auch sehr viele Parallelen. Funktionelle Medizin gehört natürlich auch noch dazu und auch Mikronährstoffe, die du ja viel im Blut testest. Wie wäre jetzt wirklich so für dich so der beste Weg, wenn jetzt auch jemand zuhört, die vielleicht nicht direkt am Tegernsee sitzt und nicht gleich zu dir kommen kann? Was ist wirklich so die ganzheitliche Begleitung, die sich diese Person suchen darf?
Ja, also erstes möchte ich sagen, ich mache auch Videosprechstunden für die, die von weiter weg sind.
Okay, hört, hört,
Weil,
das ist gut.
genau, da mache ich dann auch meistens, wenn sowas ist, kann ich dann sagen, hey, dann lass mal wohnortnah das und das und das bestimmen und dann können wir wieder besprechen, wie man das jetzt einbauen kann. Ne? Und
Cool.
also ich schaue eigentlich immer bei den Patientinnen nicht, jede ist für alles offen. Manche ist total, dass sie sagt, hey, brennt für die TCM. Ich möchte gern mich unterstützen mit Akupunktur oder mit chinesischen Kräutern oder einfach mit dieser auch Theorie. Wie kann ich da irgendwie meine Mitte stärken und so, ne? Also ich lote immer erstmal aus. Dann gibt es ja auch die, die sagen, okay, ich bin ja überhaupt niemand, der so Supplements isst oder nehmen möchte, weil dann fühle ich mich kränker. Dann gucken wir mal erstmal, okay, mache ich Bestandsaufnahme? Wie ist denn Omega-3, Magnesium, Selen, Vitamin C, Vitamin D? Das, die meisten, wenn sie schwarz auf weiß sehen, sehen dann schon, okay, ich bin nicht optimal aufgestellt. Und dann merkt man schon, okay, es macht Sinn, zusätzlich was zu nehmen. Oder man guckt halt, es ist gar nicht so schlecht. Und wie könnten wir denn in Lebensmitteln nochmal gucken, was hat denn jetzt einen hohen Magnesiumgehalt? Wo ist denn Selen drin? Wie kriegen wir denn vielleicht mehr Omega-3? Also, dass man auch da nochmal guckt. Ich habe viele ältere Patienten, die können halt mit Supplements nichts anfangen. Die wollen in der Apotheke irgendwas haben und nicht irgendwo online was bestellen. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass man nicht jeder Brustkrebspatient in sein Schema F überstülpt.
Total.
Sondern mal einmal ein bisschen auslotet, was könnte denn jetzt die Stellschraube sein, die A zum Wohlbefinden beiträgt und dass wir einfach das gesamte Milieu ein bisschen in die richtige Richtung loten, ne? Und da kommen halt manche wirklich aus der Naturheilkunde oder eben aus dem Ayurvedischen. Und man kann halt aus jeder Heilkunde gibt's ja was, um regulativ zu arbeiten. Und die Patientin muss damit klarkommen. Und es kann sein, dass die am Anfang hoch motiviert ist und nach 6 Wochen sagt, ja, mir ist jetzt die Packung leer und ich habe es gar nicht nachbestellt, mir ist das alles zu viel. Also man muss auch immer mal ein bisschen gucken, was ist machbar, was ist jetzt sinnvoll, wie kommen wir weiter. Und müssen wir vielleicht was ändern, mal ein bisschen so in Etappen, ne? Und wichtig ist auch, jemanden informieren. Ja, was ist alles möglich? Was ist gut? Was ist vielleicht nicht so gut? Ein bisschen sortieren am Anfang. Und die Frauen werden, das ist ein Prozess, ne? Und es ist auch wichtig, dass man den dann mit begleitet. Das machen ja häufig dann die Frauenärzte, die aber häufig dann auch nicht so geschult sind in so ganzheitlichen Methoden. Genau, also deswegen lieber nochmal jemanden suchen, der ein bisschen anders aufgestellt ist, aber auch wichtig offen ist für die Schulmedizin, weil es gibt dann auch so ein bisschen die totalen Gegner, die dann sagen, um Gottes Willen, das hätte ich ja jetzt nie gemacht. Also man muss sagen, Schulmedizin ist Schulmedizin und der Rest bitte dazu. Weil die Frau wird es am Anfang nicht selber abschätzen können und es wäre dann traurig, wenn es dann daneben geht und man sagen könnte, hey, das wäre so einfach gegangen, ne?
Total, ne? Ich meine, auch wenn ich mich mit anderen Frauen unterhalte, die sagen, oh nee, was man quasi macht, bevor operiert wird, auch nochmal, um mal das Gewebe zu testen.
Genau, eine Biopsie ist leider, also es ist heute Standard und es ist auch wichtig zu wissen, dass eine Biopsie keine Streuung verursacht. Die Nadeln sind heutzutage so hergestellt, dass wirklich nur dieser Stanzzylinder gezogen wird und sofort zusammengeklappt wird und rausgezogen wird. Also, dass man nicht Tumorzellen aus diesem Kanal rausschleppt, ne? Weil das ist häufig die Angst, jetzt will da jemand reinstechen, das ist ja, das will ich nicht, weil dann wird ja noch mehr verschleppt, das ist so nicht. Ja. Ne?
Genau, das wurde, also ist mir manchmal begegnet, ne? Auch wenn ich spreche viel mit auch Kunden, bekannten Leuten, über die Themen Gesundheit, deswegen ist mir das begegnet, mit der Biopsie die Angst und natürlich auch, du hast es aber ja auch gerade schon so gesagt, Mammographie und da ist aber auch wahrscheinlich so, okay, Aufklärung und das nichtsdestotrotz natürlich aber auch Abwägung, ja, und also eben als du das erzählt hast, habe ich auch wieder so schlucken müssen, weil ich habe ja eine Brust-OP gehabt, also eine Brustvergrößerung. Wo ich immer sagen muss, in der Zeit, wo ich vielleicht noch nicht ganz so achtsam mit Dingen war und auf der anderen Seite manchmal auch so wieder so, ja, naja, es unbedingt wollte und es ist jetzt auch schon 8 Jahre her. Und ich weiß noch, bin ich auch jetzt letztens also wieder drauf gekommen und jetzt durch unser Gespräch gerade nochmal, dass die Ärztin zu mir meinte, oh ja, okay, sie hatte sich das irgendwie auch angeguckt. Bitte machen Sie vorher nochmal eine Mammographie. Irgendwas fühlt sich komisch an oder ist irgendwie. Und ich damals, also manche Dinge, muss ich sagen, habe ich auch manchmal so einfach blind vertraut, was Ärzte mir sagen. Bin halt damals schon zu einer Mammographie gegangen, super jung. Auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, die sagt, okay, ne, es ist passiert und es ist auch alles okay. Und der Körper
Ja.
kann sich selbst regulieren und selbst heilen. Aber das war vielleicht eine Mammographie damals, die hätte nicht unbedingt sein müssen, weil es war nichts. Ja, vielleicht ist das auch nochmal so einer gewesen, wo ich hätte gesagt, ja, okay, Linda, vielleicht hat sie da irgendwas ertastet, oder, weil ich weiß es nicht mal mehr genau. Ich habe einfach gedacht, so, ja, okay, dann muss ich das halt nochmal kurz machen. Ne, ich glaube, da ist es wieder so ein Abwägen von, okay, Schulmedizin ist auch gut. Auf der anderen Seite, wo wird es jetzt wirklich gebraucht? Wo darf man vielleicht sich nochmal eine zweite Meinung holen? Und falls du, weiß nicht, ob du da auch nochmal was zu sagen willst, weil viele Frauen natürlich auch heutzutage, vor allem in den westlichen Ländern, auch Implantate haben, ne? Und das ist immer ein großes Thema auch mit Weiblichkeit, okay, größere Brüste oder schöner geformte Brüste und Idealen, ne? Wo ich natürlich auch mich total nach oder reinversetzen kann, weil ich ja selber diesen Schritt gegangen bin. Ja, aber wie ist es auch wieder da mit irgendwie Vorsorge? Und dann hat man halt natürlich noch ein Implantat in der Brust und unter Muskel ist es natürlich wieder vielleicht besser tastbar, ne? Deswegen sagt man ja immer, unter Muskel sind vielleicht so Implantate auch besser, aber da kannst du auch noch total gerne teilen, wie du ganz diese ganze Sache siehst. Also bin ich auch total offen und happy, wenn du da auch noch mal so ein bisschen was teilst.
Also ehrlich gesagt, kenne ich keine Zahlen, die da sagen, dass diejenige, die Implantate hatten, ein höheres Risiko an Brustkrebs hat. Weiß ich nicht. Es ist halt nur so ein bisschen immer Theorie, wo Sachen so aufeinander hin und her ruckeln. Da gibt es immer so eine mini-leichte Entzündungsreaktion. Und das ist natürlich bei jeglicher Art von Implantaten oder Stents oder Gallensteinen, die da immer irgendwo an der Oberfläche rumrühren. Das hat per se so einen leichten negativen Touch. Was jetzt nicht heißt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt krieg ich Brustkrebs oder so. Aber ich denke, dass da auch gerade die Frauenärzte sowieso dann nochmal hinterher sind, dass man einfach, wenn man da ist, vielleicht dann wirklich einen Brustultraschall mal macht. Man sieht ja das Implantat im Ultraschall und man kann darunter den Muskel nochmal sehen und so. Aber ich glaube, es steht und fällt auch mit der Qualität des Implantats, ne? Das muss man einfach sagen. Ich habe eine Patientin hier, die hat Brustkrebs und es war leider unterm Implantat. Das waren tschechische. Von vor, weiß ich nicht, wann sie die hat implantieren lassen. Ne? Aber man steckt da nicht drin. Vielleicht war das jetzt einfach auch Zufall mit allem, was dazugekommen ist, dass es ein Baustein zusätzlich war. Ne? Aber ich kenne da, wie gesagt, keine Zahlen und ich habe ja auch schon in einer größeren onkologischen Praxis gearbeitet, wo wir richtig nach Akkord, weil einfach so viel eine kassenärztliche Praxis, da war jetzt nicht überproportional Brustkrebs mit Implantaten, gar nicht. Da ist mal vereinzelt eine prozentual so, ne?
Ja.
Daraus, genau.
Nee, aber ja, trotzdem finde ich für mich auch immer so ein wichtiges Thema. Ich versuche da auch immer mal wieder im Podcast drüber zu sprechen, weil das so meine einzige Schönheits-OP war, die es halt trotzdem schon in sich hatte, ne? Also wenn man ja immer trotzdem, viele Frauen denken, oh, das ist so wie mal eben zum Zahn, also nicht Zahnarzt, ist auch nicht immer so der schönste Besuch, aber mal eben irgendwie, weiß ich nicht, zum Friseur zu gehen, sagen wir es mal so, ne? Was zu verändern. Und es ist halt trotzdem immer ja, ein Eingriff und ich habe ne, bin auch total happy. Trotzdem sage ich halt immer, heute würde ich es vielleicht nicht wieder machen. In der Vergangenheit war es aber genau richtig so und auch
Ja,
für all die Erfahrungen und dass ich auch manchmal vielleicht auch darüber berichten kann, dass es
genau.
vielleicht auch in
Hat ja
mir etwas
immer
verändert
einen
hat, von
Sinn.
wegen, heute würde ich es vielleicht anders machen. Trotz dessen ist es immer so wichtig, finde ich, auch wenn man eine Entscheidung für sich gerade getroffen hat in der Vergangenheit. Und hier und jetzt gehört es ja zu mir, auch dann zu sagen, ne, man ist damit happy und nimmt den Teil ja auch irgendwie so an. Und
Ja,
ne, das ist
genau.
das Wichtigste, glaube ich, auch wieder für die Gesundheit, weil ich glaube, das Schlechteste, was wäre, dass man sagt, so, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie einen Fremdkörper in meinem Körper und das ist nicht
Ja,
schön.
genau. Also man sollte mit sich da im Reinen sein, dass man einfach auch sagt, nee, meine Konstitution ist eigentlich so, dass ich jetzt keinen Krebs kriege. Also dass man mit sich in sich ruht, ne? Und nicht jetzt die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Weil dann hat man wieder Cortisol, Stress und so weiter, ne? Ja.
Ja, total. Und da, ne, weil ich musste damals noch eine zweite OP haben, weil das eine Implantat abgesagt ist. Und naja, long story short, diese zweite OP hat mich auch echt nochmal so ein bisschen geschwächt, aber ich bin dann da auch so reingegangen, dachte, diesmal nehme ich keine Schmerzmittel, es hat mein letztes Mal schon meinen Körper so geschwächt und habe es echt hinbekommen, wie mit Globuli.
Das siehst du, genau. Und so ist das auch mit den Nebenwirkungen. Also es gibt wirklich gute Globuli, auch jetzt bei Gelenkschmerzen oder bei Hitzewallungen. Also man muss so ein bisschen aus diesem ganzen Pool schöpfen können. Gibt es auch tolle Ratgeberbücher, wie man aus der ganzheitlichen Heilkunde einfach Nebenwirkungen lindern kann. Ne?
Total. Und was ich teilen wollte, ich war auch, habe eine ganz tolle Heilpraktikerin in Berlin. Mit der habe ich auch nochmal die Narbe so ein bisschen behandelt.
Ne? Ja, schau.
So entstört.
Ja.
Das war auch nochmal total gut.
Ja, genau. Sowas kann man auch gut machen. So Neuraltherapie oder was. Da gibt es einfach viel, viel auch unterhalb von dem, was uns so bewusst ist, wie man wieder ins Gleichgewicht kommt. Ne? Und da soll jeder so das so ein bisschen nehmen, wo er offen dafür ist, weil wenn man jemand was empfiehlt, der sagt, also nee, also Globuli möchte ich jetzt nicht nehmen, da glaube ich gar nicht dran, das funktioniert dann nicht. Ne?
Ach, so schön. Also ich bin wirklich dankbar für all das, was du heute mit uns geteilt hast. Es ist so, also wir haben jetzt eine Stunde gesprochen, eine Stunde einzig.
Ja.
Aber eigentlich ja, hätte ich wahrscheinlich mit dir wirklich hier noch 2-3 Stunden hätten wir da uns drüber unterhalten können. Du hast heute Abend noch ein tolles Event bei dir.
Ja, genau. Wir machen ja, also ich bin ja so eine Handarbeitsursel und ich mache einmal im Monat hier so ein Event, das heißt Medicine and Knits, also Stricken. Und es gibt immer ein Thema dazu und heute Abend haben sich die Damen gewünscht, dass wir eben über die TCM sprechen, wie man die aktuell mit ins Leben einfließen lassen kann, so ganz normal. Und da erzähle ich heute ein bisschen was drüber und wird sicher nett.
Mega schön. Ich glaube, das ist auch, also ich packe alles in die Shownotes, wie man dich konsultieren kann, wie man dich findet, wie man auch das Buch findet, wo du es mitgewirkt hast. Aber auch ne, für jemanden, der irgendwie in der Region dann mal ist, vielleicht auch die Events, die du regelmäßig da auch in deiner Praxis veranstaltest. Also Gesche, danke dir für dein Sein, für wirklich all das, was du teilst und auch mit so viel, ne, das habe ich dir vorhin schon gesagt, mit so viel Wärme und Herzlichkeit, was auch total schön ist für diesen Bereich. Also vielen, vielen Dank, dass du da
bist. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.